Deutschlandfunk. Hintergrund.
Südkoreas Grenzregion zwischen Kriegsangst und Psychoterror. Von Thorsten Iffland.
Eine kleine zweispurige Straße, die sich an einer Handvoll Häuser vorbeischlängelt. Die Landschaft ein bisschen hügelig, viele Felder, ein paar Waldstücke. Gelegen direkt an der Lebensader Koreas, dem Hanfluss. Es ist, abgesehen von ein paar kläffenden, freilaufenden Hunden, ruhig hier in Cheomri, einem 100-Seelendorf auf der südkoreanischen Seite der Grenze. Vor allem viele ältere Menschen, jenseits der 70, leben hier. Ein idyllisches Fleckchen Erde, eigentlich. Diese Geräusche sind so furchtbar, dass man kaum schlafen kann. Die Männer haben angefangen zu trinken und die Frauen neben Schlaftabletten. Es nervt tierisch, das macht uns krank. Seit dem vergangenen Sommer ist nichts mehr so, wie es war in Cheomri. Der Grund dafür liegt auf der anderen Seite des Flusses. Dorfvorsteher Lee Tae-song, ein Mann Ende 50 in dunkler Lederjacke und mit müden Augen, und Landwirt Lee Yong-go, ein 70-jähriger, sehr lustiger Mann mit vollem weißen Haar, haben ihr ganzes Leben hier verbracht. Sie spazieren zum höchsten Punkt des Dorfes, klettern auf ein paar morsche Europaletten, die von viel Unkraut umwachsen sind, und zeigen auf den Ursprung ihrer schlaflosen Nächte. Meterhohe Lautsprechertürme auf der anderen Uferseite des Hanflusses in Nordkorea. Diese locker 4-5 Meter hohen Boxen sind direkt auf Cheomri gerichtet. Und was sie akustisch anrichten, versucht Landwirt Lee zu imitieren.
So geht das die ganze Nacht. Bei diesen Geräuschen kann niemand schlafen. Vor allem die älteren Leute machen kein Auge mehr zu.
Dorfvorsteher Lee nickt.
Seitdem die Beschallung aus dem Norden gestartet ist, hat sich unser Alltag sehr verändert. Wir können kaum schlafen. Es fühlt sich an wie in der Hölle.
Ein Nervenkrieg, vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Rund 20 Kilometer Luftlinie entfernt befindet sich der Nuri Peace Park, eine Touristenattraktion mit kleinem Freizeitpark, einer Seilbahn, Konzerten im Sommer und einem Museum. Ein Park, der ein Symbol für die Friedens- und Wiedervereinigungsbemühungen zwischen Nord- und Südkorea sein soll. Momentan spürt man aber auch hier, unmittelbar an der Pufferzone zwischen Nord- und Südkorea, wie angespannt die Situation ist. Peace Park-Mitarbeiterin Lee Won-chung will eigentlich erzählen, wie sie dieselben gespenstischen Laute hört wie in Cheomri, dann aber schießen echte Waffen.
Das war Artilleriefeuer von unseren Soldaten, wahrscheinlich eine Übung. Wenn ich das höre, fühle ich mich eigentlich beschützt. Aber letzten Freitag knallte es während der Arbeit mehrmals hintereinander. Da war ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das noch eine Übung war oder schon Krieg.
Offiziell befinden sich beide Seiten im Krieg. Seit 1953 gilt ein Waffenstillstand. Das Regime von Kim Jong-un hat den Süden inzwischen sogar per Verfassung als Feind Nummer 1 deklariert. Um auch symbolisch alle Verbindungen zu kappen, ließ Kim im Herbst Straßen und Bahnlinien zwischen beiden Ländern sprengen. Der Peace Park, Touristen und die Kollegen von Lee Won-chung werden daraufhin evakuiert.
Die Situation ist schon ziemlich eskaliert. Seitdem ich hier angefangen habe zu arbeiten, hat Nordkorea diese Müllballons geschickt. Und die mit den eigenen Augen zu sehen, macht die ganze Situation noch viel realer.
Ballons, gefüllt mit Müll und Dünger. Seit Mai sind Tausende in den Süden geflogen, teilweise bis in die Hauptstadt Seoul. Die Reaktion aus dem Süden? Auch hier hat man die eigenen Lautsprecher am Grenzgebiet reaktiviert und beschallt den Norden mit K-Pop und Nachrichten. Ein bizarrer Lautsprecherkrieg an einer der gefährlichsten Grenzen der Welt. So albern es auch klingt, Müllballons und Gespensterlaute gegen Popmusik und Informationen. Die Menschen im Grenzgebiet haben Angst. Und das liegt auch daran.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lässt offenbar ab sofort seine Soldaten an der Seite Russlands kämpfen.
Im Oktober wurde bekannt, Nordkorea schickt Truppen in den russischen Angriffskrieg.
Seit Beginn des Krieges hat der russische Präsident Putin engere Allianzen geschmiedet, unter anderem mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. International stehen beide weitgehend isoliert da. Deshalb unterstützen sie sich gegenseitig.
Mehr als 10.000 Soldaten soll Kim Putin zur Verfügung gestellt haben für dessen Krieg gegen die Ukraine. Was sind das für Soldaten? Wie gut sind sie ausgebildet? Und inwiefern ist das auch für Südkorea eine Bedrohung? Ein auf der Plattform X und vom ukrainischen Geheimdienst Spravdi veröffentlichtes Video soll der Beweis sein für den Einsatz von Kims Truppen in Putins Krieg. Es zeigt offensichtlich asiatische Männer, die eingekleidet werden, wahrscheinlich von der russischen Armee auf russischem Gebiet. Inzwischen will die Ukraine nach eigenen Angaben 2 nordkoreanische Soldaten gefangen genommen haben. Unabhängig überprüfbar ist das bislang nicht. Der Mann, der hier etwa eine Stunde südlich von Seoul ein Auto putzt, es mit einem Hochdruckreiniger absprüht, kennt die nordkoreanische Armee bestens. Lee Eun-gil, ein 43 Jahre alter, drahtiger Typ, hat jahrelang bei den Spezialkräften von Kim gedient, bis er 2007 über China nach Südkorea geflohen ist.
Die Situation ist schon ziemlich ironisch. Ich bin hierher gekommen, um den Kapitalismus zu schmecken und hart für mein Geld zu arbeiten. Und diese Jungs geben ihr Leben für ein paar Millionen Won.
Also wenige 1.000 Euro, schüttelt Lee den Kopf.
Ich hätte erwartet, dass sie die am besten ausgebildeten Leute nach Russland schicken. Aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, die sehen alle aus wie ganz neue Rekruten, wie Anfänger. Die wurden vielleicht 3 bis 4 Jahre ausgebildet. Die sind auf keinen Fall gut genug vorbereitet, um in den Kampf zu ziehen.
Also hat Kim nur Kanonenfutter geschickt, wie im Video zu sehen, nur Anfänger, von denen nach ukrainischen Angaben auch schon viele gefallen sind in den ersten Wochen nach ihrer Entsendung? Das glaubt Ex-Soldat Lee nicht. Das war nur ein kleiner Teil der Truppe, ist er überzeugt. Für solche Einsätze sind die sogenannten Special Forces die richtige Einheit.
Wenn man einmal in dieser Einheit ist, dann beginnt die Ausbildung mit Schießtraining und Gebirgsmärschen. Außerdem extremes Training, um die Kälte zu überwinden. Man gräbt sich ein Eisloch und bleibt für lange Zeit darin. Man zieht Baumstämme auf Berge hoch und bringt sie wieder runter. Man fasst mit den Händen in heißen Sand. Man wickelt ein Eisenseil um einen Baum und schlägt so lange drauf, bis es reißt. Immer und immer wieder. Man lernt, Nägel mit den Füßen in einen Baum zu schlagen. Diese Trainings sollen die Soldaten vor Schmerz und Leiden unempfindlich machen.
Ob diese Trainings wirklich so ablaufen, kann niemand unabhängig bestätigen. Dass es sich bei den Special Forces um die beste Einheit eines Generals handelt, eine Brigade menschlicher Waffen, Supersoldaten, das glaubt aber auch der südkoreanische Militärexperte Moon Song-mook.
Ja, das stimmt. Deshalb interessiert sich Kim Jong-un auch persönlich für diese Special Forces und besucht ihre Ausbildungsorte.
Seinem neuen Freund Putin schickt Kim also nur die besten Soldaten seiner riesigen Armee. In der ist bei weitem nicht jeder in der Lage, in einem echten Krieg mitzukämpfen, erzählt Ryo Seong-yun. Er hat 8 Jahre als Fahrer in der nordkoreanischen Armee gearbeitet.
Ich denke, Nordkorea hat die Special Forces geschickt, weil sie auf demselben Level normaler Militärs in anderen Ländern sind. Man wird nur ausgewählt, wenn man größer ist als 1,65 Meter. Normale Soldaten sind kleiner und schwächer. Die schickt man nicht in so eine Mission. Kim Jong-un wird schon mit die besten Soldaten nach Russland schicken, um sein Gesicht zu wahren. Die Special Forces zu schicken war nichts Außergewöhnliches. Das lag nahe. Wenn ich Kim Jong-un wäre, hätte ich diese Einheit auch geschickt.
Dass diese mehr als 10.000 jungen Männer auch wirklich wussten, in was für einen Einsatz sie da geschickt werden, das glaubt Ex-Special Force Lee, der Autoputzer, nicht.
Dann 많이 두렵지 않을까요? 처음에 신기한 거는 해외를 나왔다는 게 신기하고 왜냐면
Ins Ausland zu gehen ist neu, denn mit der Bahn oder dem Flugzeug das Land zu verlassen, ist für normale Nordkoreaner unmöglich. Allein deshalb ist so eine Reise schon unglaublich aufregend. Sie haben immer nur von Krieg gehört, aber niemals tatsächlich erlebt. Wenn Kampfflugzeuge durch die Gegend fliegen und Bomben fallen, dann werden sie richtig Angst bekommen.
Und doch werden sie viel lernen, denn das ist das Kalkül von Kim Jong-un. Er liefert Putin Soldaten und bekommt neben Geld und Technologie aus Russland vor allem das, was seiner Armee bislang noch fehlt: Erfahrungen in einem echten, modernen Krieg. Südkoreanische Experten wie Moon Sung-mok beobachten das mit großer Sorge.
Diese illegale Nähe zu Russland und die Tatsache, dass diese Truppen Kampferfahrung sammeln und Kriegstaktiken erlernen können, bedeutet, dass, wenn sie zurückkommen, auch eine Bedrohung für uns zurückkommt. Weil Kim Jong-un Putin so stark unterstützt hat, wird er im Gegenzug Kims Forderungen nicht ablehnen können. Das bedeutet Unterstützung aus Russland in Form von Waffen, Ausrüstung und Technologie. All das bedroht uns unmittelbar.
Mit einer Einschränkung.
Das Problem ist allerdings, dass sich die Landschaft in Südkorea komplett vom Gelände in der Region Kursk unterscheidet. Diese Special Forces sind für den Einsatz in bergigem Terrain trainiert und spezialisiert, während Kursk komplett flach ist. Unter diesen Umständen muss man die Frage stellen, ob diese Soldaten ihre Fähigkeiten in dieser Region überhaupt effektiv einsetzen können.
Die generelle Bedrohung aber ist unbestritten. Die nordkoreanische Armee ist eine der größten der Welt. Unter Kim Jong-uns Befehl stehen aktuell rund 1,2 Millionen Soldaten. Die gut 10.000, die derzeit für Russland kämpfen sollen, fallen daher kaum ins Gewicht. Die Ausrüstung ist schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand. Panzer oder Kampfflugzeuge sind total veraltet. Eine moderne Luftverteidigung hat Nordkorea auch nicht. Aber die reine Menge an Artillerie, gerade an der Grenze zum Süden, ist schon beeindruckend. Über 10.000 Geschütze stehen da. Kim verfügt über Interkontinentalraketen und eben auch Atomwaffen. Von bis zu 90 nuklearen Sprengköpfen ist die Rede. Donald Trump bezeichnete Nordkorea noch am Tag seiner Amtseinführung als Atommacht. Zurück im Dorf Jamri, wo die gespenstischen Geräusche aus Nordkorea den Menschen das Leben seit Monaten zur Hölle machen. Manchmal dröhnt es 12 Stunden am Tag durchgängig aus den Lautsprechern. Es ist einfach kein Entkommen, berichtet dieser Einwohner, dem eines der neuesten Häuser im Dorf gehört.
Das ist unser Haus. Es ist hier so laut, dass wir immer die Türen geschlossen halten müssen. Geöffnet geht gar nicht. Auch wenn wir drinnen sind, schließen wir immer die Türen. Wenn es dann mal ruhig ist, öffnen wir schnell die Fenster, um mal durchzulüften.
Nicht nur die Menschen leiden. Dieser Psychoterror belastet auch Tiere. Farmer Lee steht vor einem Gehege, in dem seine Hirsche leben.
Hirsche sind von Natur aus sehr schüchtern. Aber seitdem die Dauerbeschallung aus dem Norden kommt, sind sie total schreckhaft und laufen weg, sogar wenn wir sie füttern wollen. Ich denke, die Hirsche sind großem Stress ausgesetzt.
Diese Kuhwirtin bestätigt das.
Einmal ist eine schwangere Kuh wie wild durch die Gegend gelaufen. Die Lautsprecher haben sie so gestresst. In all den Jahren habe ich nicht eine Fehlgeburt gesehen. Kühe zu züchten ist aufwendig und teuer. Ein Kälbchen zu verlieren ist hart.
Viele, vor allem Bewohnerinnen in Jamri, zeigen ihre Medikamente, haben sie griffbereit in der Jackentasche. Meistens sind es Schlaftabletten. Manchmal, wie bei der Kuhwirtin, aber auch stärkere Mittel.
Ich nehme Medikamente für meine Nerven und gegen Depression.
Die Medizin der Männer ist vor allem Alkohol. Das lokale Bier wird gerne mit dem bekannten südkoreanischen Likör Soju gemischt und dann geäxt. Dorfvorsteher Lee Tae-song versucht so, den Kummer zu ertränken.
Ich trinke viel und die Lautsprecher machen die Kommunikation mit meiner Frau schwierig. Ich muss sie immer anschreien, weil sie mich kaum versteht und das sorgt für Probleme. Wenn ihr das jeden Tag mitbekommen würdet, versteht ihr, warum die Leute das verrückt macht. Manchmal ist es unmöglich, eine normale Unterhaltung mit der Person neben dir zu führen.
Das geht also noch viel lauter. Südkoreanische Soldaten, die zum Feierabendbier ins Gemeindezentrum nach Siem Reap kommen, erzählen, dass ein Lautsprecher, der direkt auf das Dorf zielt, derzeit repariert wird. Sie haben durch ihr Fernglas beobachtet, wie die Nordkoreaner daran arbeiten. Es vergeht kein Tag, an dem die Dorfgemeinschaft nicht über die Dauerbeschallung aus dem Norden spricht. Der Lautsprecherkrieg berührt den Alltag und das Leben der Menschen auch unterbewusst, färbt sogar auf ihre Sprache ab. Dorfvorsteher Lee hat da eine Anekdote parat. Als der Psychoterror im vergangenen Sommer losging, schickte Nordkorea nämlich zunächst nicht nur undefinierbare Geräusche rüber, sondern auch ein paar Schimpfwörter.
Ich war mal im Fernsehen und als ich mich sprechen gehört habe, habe ich gemerkt, dass ich in nordkoreanischem Dialekt rede. Das hat mich sehr überrascht.
Bei allem Galgenhumor, die Menschen in Siem Reap fühlen sich auch von ihrer eigenen Regierung im Stich gelassen. Sie sind davon überzeugt, dass der Norden aufhören würde, nonstop Geräusche in ihr Dorf zu senden, wenn der Süden seine Beschallung auch einstellen würde. Sie fordern Geld, um ihre Häuser schalldichter zu machen. Sie wünschen sich ein neues Bürgerhaus, um die Dorfgemeinschaft wieder zu verbessern. Und sie fordern ein entschiedeneres Vorgehen gegen nordkoreanische Aktivisten. Für die Menschen direkt an der Grenze ist das ein Problem. Vor dem Gemeindezentrum in Siem Reap hängt extra ein Banner. Von hier aus bitte keine Flugblätter in den Norden senden, steht sinngemäß drauf. Die Bewohner um Dorfvorsteher Lee verstehen zwar, warum die Aktivisten das machen. Sie sind es aber, die die Reaktionen aus dem Norden ausbaden müssen.
Eines Tages sind hier 350 Müllballons rübergeflogen. Ich lebe seit 56 Jahren hier, habe schon einiges erlebt, aber das ist schon echt unheimlich. Was ist, wenn sie Raketen statt Ballons schicken?
Auch wenn die Dorfbewohner in erster Linie mit ihrem Alltag hadern, von Müllballons und Dauerbeschallung genervt sind, die Sorge vor einer militärischen Eskalation wächst.
Ich habe große Angst. Es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Es ist unheimlich. Wann immer ich den Fernseher anmache und sehe, dass wieder eine Rakete abgefeuert wurde, habe ich Angst und mache mir große Sorgen.
Für die derzeit von einer Staatskrise erschütterte politische Führung in Seoul ein schwieriger Spagat. Einerseits kann sie nicht tatenlos dabei zusehen, wie Nordkorea Ton und Taten verschärft. Andererseits warnt auch Verteidigungsexperte Moon Sung-mok vor einer Spirale gegenseitiger Provokationen.
Natürlich, deshalb nehmen unsere Regierung und unser Militär die Bedrohung durch Nordkorea ernst und sind bereit, auf jede Situation zu reagieren. Und es gibt auch viele unter unseren Bürgern, die glauben, dass die südkoreanische Regierung Maßnahmen vermeiden sollte, die Nordkorea provozieren könnten.
Für den ehemaligen nordkoreanischen Elitesoldaten Lee Jung-gil ist dagegen klar.
Nordkorea hat nie die Absicht, friedlich zu handeln. Von daher denke ich, ist es das Beste, Nordkorea einfach zu ignorieren. Weil wenn wir sagen, wir sind friedlich, werden sie uns dann auch so behandeln? Sie haben keine Absicht, es zu tun. Also einfach ignorieren.
Das wird den Menschen in Siem Reap nicht gelingen. Diese Geräusche können sie nicht einfach ignorieren. Der Psychoterror geht weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Das war der Hintergrund. Südkoreas Grenzregion zwischen Kriegsangst und Psychoterror. Von Thorsten Iffland. Redaktion Matthias von Lieben.